herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Jens Kräuter von der Firma P&T in Berlin.
Ja, hallo, ich bin Jens Kräuter von P&T Paper&T in Berlin und habe gerade das Vergnügen gehabt, mit Wolfgang Krogmann ein Interview zu führen und würde mich über unsere Erstehungsgeschichte, was uns motiviert hat, was uns täglich motiviert, und würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ich habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache mit Anfang 40, dann wird es halt schwieriger, wobei ich das heute revidieren würde. Ich glaube, man kann zu jedem Zeitpunkt im Leben was Neues starten. Hätte ich gewusst, wie lange und schwierig dieser Weg ist, hätte ich vielleicht mir das zweimal überlegt, aber ich wollte es mir auch nicht zweimal überlegen, weil ich wollte ja eine Herausforderung. Mit dieser Herausforderung und den Schmerz, den man da teilweise durchgeht, steigt dann auch die Wertschätzung dessen, was man erreicht.
Vor 10 Jahren gründete Jens Kräuter sein einzigartiges Teekonzept P&T, Paper and Tea, in Berlin-Charlottenburg und führt ausschließlich handverarbeitete Ganzblatttees und Kräutertees höchster Qualität. Dazu kommen ebenfalls sorgfältig ausgesuchte Accessoires, die man als Teetrinker so braucht. Er hat sich akribisch auf den Start vorbereitet, an einem nachhaltigen Fundament gearbeitet und nicht die schnelle Expansion im Blick gehabt. Sein Credo lautet: Wir möchten das Geschenk des guten Tees mit so vielen Menschen wie möglich teilen und sie dafür begeistern, Tee als Medium für einen gesunden, kreativen und erfüllten Lebensstil zu nutzen. Die über 80 Teesorten werden von handverlesenen Anbauern oder Händlern gekauft und in einer hochwertigen, stylischen Einrichtung von sehr gut geschulten und motivierten Mitarbeitern verkauft. Nach einem Besuch in einem der Stores ist man der Meinung, man muss einfach Teetrinker werden, um an diesen Qualitäten und der dahinter steckenden Philosophie teilhaben zu können. Jens ist wirklich ein toller Experte, der alles um Tee und seine Expansion und seine Firma wunderbar rüberbringen kann. Es lohnt sich, ihm zuzuhören. Also, listen to us. Also, ich sitze jetzt hier mit Jens Kräuter in dem Backoffice seines Unternehmens und in dem Laden in der Bleibtreustraße. Ja, du hast ja mir schon gerade so ein bisschen was über Tee erzählt. Und jetzt hast du gerade hier einen Tee gemacht. Was gibt's denn hier Leckeres jetzt?
Wolfgang, vielen Dank. Es freut mich, dich heute hier bei uns willkommen zu heißen, bei P&T. Ich habe hier ein Oolong aufgegossen. Tiquanyin ist der chinesische Name, oder Iron Goddess übersetzt. Ist ein halb oxidierter Tee, irgendwo zwischen grün und schwarz, und hat sehr florale Noten, blumige, ein bisschen Honignektar, grüne Traube.
Ja, schmeckt sehr gut. Ja, das geht heute um deine Firma P&T, die ja einige Stores hat. Das wirst du gleich nochmal erzählen. Mhm. Aber vielleicht für die Zuhörer erstmal ein bisschen Hintergrundwissen, wer du eigentlich bist und wo du bist. Und ich weiß, du bist woanders groß geworden als hier in Berlin. Vielleicht lässt du uns da ein bisschen teilhaben.
Ja, also ich bin 50 Jahre alt, bin in Deutschland, in Köln geboren und in Kanada aufgewachsen, ab dem Alter von 9 Jahren. Habe also meine formativen Jahre in Kanada verbracht. Bin mit Mitte 20 wieder zurück nach Europa gekommen, damals auch im Rheinländischen angefangen, und habe dort nach der Uni meinen ersten Job in Medien, in kreativen Medien, in hauptsächlich Fotografie und Typografie gestartet, und später über die nächsten 15 Jahre verschiedene Agenturen aufgebaut, auch selbstständig, mit 28 eine Bildagentur gegründet. Ich bin in das Bildgeschäft gekommen, als Foto noch relativ analog war oder eigentlich ausschließlich analog war. Digitalisierung fing gerade so an, vor allen Dingen das Internet kam auf und wir haben dann unsere, in der ersten Agentur, wo ich damals angeheuert habe in Düsseldorf, angefangen, die Bestände zu digitalisieren und online zu bringen und habe immer auf der Produktebene gearbeitet. Erst so mehr von der operativen Management her, später dann auch inhaltlich kreativ mit Artdirektoren, mit Fotografen auf der ganzen Welt und habe gemerkt, dass mir dieses Geschäft sehr, sehr liegt. Das Produkt an sich war auch ein sehr kreatives Produkt. Habe dann aber gemerkt, okay, dieses Geschäft wird immer digitaler und Endresultat war, dass ich die letzte Agentur, wo ich Partner war, es war eine kanadische Agentur, wurde dann von einem amerikanischen Medienunternehmen übernommen. Und da habe ich mir gesagt, okay, jetzt möchte ich etwas Neues machen, was dezidiert analog ist, ein analoges Produkt, und wo ich aber vielleicht ein ähnliches kreatives Potenzial sehe wie bei der Fotografie damals. Mhm. Mir überlegt, was möchte ich wirklich, hatte alle Freiheit der Welt, war damals Ende 30 und habe gesagt, eigentlich habe ich schon immer, mein persönliches Leidenschaft war immer der Tee und ich würde gerne dem Tee, das, was ich über Tee weiß und wertschätze, das möchte ich mit anderen Menschen teilen. Und da habe ich gesagt, da möchte ich gerne da mal reingucken und sehen, ob ich da ein Geschäft draus bauen kann.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Ja. Was hast du eigentlich studiert?
Ich habe auf der einen Seite so ein bisschen, ich sage das so ein bisschen flachsig, Business studiert, internationales Geschäftswesen und Finanzen, ganz, ganz trocken in Montreal. Mhm. Aber das war eher so, weil ich keine Ahnung hatte, was ich sonst studieren soll. Dachte, das ist, kann ich für irgendwas bestimmt anwenden. Und habe parallel dann noch ein Literaturstudium angefangen. Und das hat mich, dafür habe ich gebrannt. Und insofern war ich tatsächlich in der einen Fakultät registriert. Das war mein Hauptstudiengang. Und parallel war ich halt in der Literaturfakultät auch eingeschrieben und habe das parallel gemacht, aber das war nicht mein Hauptstudiengang.
Ja. Liest du heute noch viel?
Ja, ich lese sehr viel. Ich lese jetzt nicht mehr ganz so viel lange Literatur oder auch Philosophie oder was alles damals noch dazugehörte, aber ja, ich würde schon sagen, Lesen ist eine weiterhin, aber auch Lesen gleich auch Wissen und aber zum Abschalten lese ich auch ganz gerne. Also sowohl zum Wissen und mich mit Themen auseinandersetzen, wie auch zum Abschalten und versuchen, genau in andere Welten oder in andere Ideen einzutauchen.
Genau genommen hat ja sozusagen dann dein erster Job, wenn ich das mal so sagen darf, die Beschäftigung mit Fotos und Bildern, ja, die hat ja weder mit dem betriebswirtschaftlichen Studium noch mit der Literatur was zu tun, ne?
Nee, das stimmt. Also ist lustig, ich habe immer gesagt, als ich in der Bildbranche war, dass ich vom Wort zum Bild gekommen bin. Und ich glaube, jetzt kombinieren wir, so wie wir P&T machen, tatsächlich neben der Tatsache, dass es ja wirklich um Tee geht, aber wie wir kommunizieren und was bei der Markenbildung und auch der Erfahrung um den Tee wichtig ist, glaube ich, kombinieren wir ganz gut. Bild, also das äußerlich-ästhetische mit dem beschreibenden Textlichen ganz gut. Für mich ist Sprache sehr, sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel eine große Wertschätzung für so eine Marke wie Manufaktum. Finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel für eine Marke, die ganz stark über sprachlichen Inhalt bzw. textlichen Inhalt funktioniert. Gar nicht mal so Ästhetik. Danach kommen dann die Produkte, Formsprache und Beschaffenheit und so weiter, aber ist für mich schon eine Voice oder eine Sprachmarke in dem Sinne, also jetzt ganz extrem gesehen. Aber ich kombiniere das schon und ich würde sagen, aus beiden Bereichen meine Erfahrung daraus konnte ich da ganz gut anwenden. Und das, darum ging es mir eigentlich. Es ging mir immer um den Tee an sich als wunderbares Produkt. Ich komme auch nochmal, um auf meine Vita zurückzukommen, ich komme aus einer Familie, wo Tee, aber auch Kaffeekultur sehr hoch gehalten wurde und der Austausch, familiäre Austausch um, jetzt am Wochenende, um den Tee. Mein Patenonkel war alte Kaslaner Kaffeefamilie, die sich aber dann später dem Tee, oder er hat sich später dem Tee gewidmet und da kam diese, das war sozusagen meine erste Offenbarung, was Tee anging, dass ich da sozusagen einen Einblick bekomme, also das erste Mal, wo ich dieses Geschenk bekommen habe und was mir vielleicht so einen gewissen, die Zündung.
Du hattest ja sozusagen, du warst ja schon beruflich tätig, du warst ja kein 20-Jähriger, als du das jetzige Unternehmen P&T gegründet hast, sondern da hast du ja schon eine gewisse Laufbahn gehabt, du hast wahrscheinlich auch Geld schon verdient. Ja. Was hat dich denn dazu bewegt, sozusagen mit dem anderen komplett aufzuhören und zu sagen, so, das mache ich nicht mehr, ich werde jetzt einen Neustart machen?
Das Bedürfnis, etwas zu machen, was komplett intrinsisch motiviert ist, wo ich eine besondere Leidenschaft für habe. Ich habe einfach gemerkt, dass das, wie ich Tee erfahren habe und was für ein tolles Produkt ich für mich entdeckt habe und wie ich das in mein Leben integrieren konnte, dass das so ein großes Geschenk ist, dass ich das gerne mit anderen teilen würde, dass die das auch, diese Schlüsselerlebnisse haben, um dann zu entscheiden, ist das was für sie oder nicht. Mhm. Und also einfach das Level zwischen dem, was ich über Tee wusste und was in der Allgemeinheit so der Standard war, dass diesen Gap zu schließen. Mhm. Und da habe ich eben gesehen, okay, das ist erstens mal eine wirklich guter Tee, ist eine absolute Lebensbereicherung und der Umgang damit. Wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anderes. Und das war einfach so eine Motivation, weil ich das so auch als Konsument gesehen habe, wie würde ich gerne Tee kaufen, wie würde ich gerne mit Tee, dass mir das jemand nahe bringt. Und so, das war das, aber es war auch tatsächlich im Gegensatz zu anderen Dingen, die ich beruflich vorher gemacht habe, auch nochmal viel mehr persönlich intrinsisch motiviert. Und ich hatte die Freiheit, also auch eine gewisse finanzielle Freiheit, aber es war jetzt nicht so, dass ich nicht mehr hätte arbeiten müssen, aber und ich hatte vielleicht auch einen gewissen, habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache mit Anfang 40, dann wird es halt schwieriger, wobei ich das heute revidieren würde. Ich glaube, man kann zu jedem Zeitpunkt im Leben was Neues starten und man muss nur, es hilft, wenn man motiviert ist und wenn man den Bedarf sieht. Und der Bedarf kann man im kleinen Fein machen oder man kann das ganz groß sehen, aber irgendwo muss es, wenn man das als Geschäft machen will, muss es ja eine Kundschaft irgendwo gehen. Entweder man schafft die oder sie ist, aber irgendwo muss ja ein Abnehmer für das Produkt, für die Information oder sonst was geben. Und das kann man eigentlich zu jeder Zeit machen und ich glaube, der Vorteil ist, mit fortgeschrittenem Alter und Erfahrung ist, dass man da eher einschätzen kann, was brauchst und was ich glaube, man muss immer ein bisschen naiv sein und das würde ich auch sagen, obwohl ich davor einige Unternehmen gemacht habe, hätte ich gewusst, wie lange und schwierig dieser Weg ist, hätte ich vielleicht mir das zweimal überlegt, aber ich wollte es mir auch nicht zweimal überlegen, weil ich wollte ja eine Herausforderung. Ich wollte es jetzt auch nicht, ich glaube, damit dieser Herausforderung und den Schmerz, den man da teilweise durchgeht, steigt dann auch die Wertschätzung dessen, was man erreicht. Mhm. Und ich könnte schon sagen, dass wenn Erfolg zu einfach kommt, ich glaube, viele haben, das ist vielleicht auch manchmal das Gefährliche ist, wenn man mal zu Zeiten in deiner Karriere die Dinge zu einfach kommen, dass man dann vielleicht denkt, das geht immer so weiter und es geht nicht immer so weiter. Aber wenn man dann auch etwas tut, wo man wirklich hintersteht, dann kann man so manche Hürde, also dieses intrinsisch motiviert und dieses Glauben und Wissen, das ist etwas Wertvolles, was ich da tue, dann kann man auch solche, sage ich mal, schwierigen Zeiten besser durchstehen. Aber gewisse Naivität oder dass man nicht alle Informationen genau weiß, wo es hingeht beim Starten eines sowas Neuem. Gerade wenn es, ich bin ja wirklich Quereinsteiger dann in dieser Branche, die seit Hunderten von Jahren, also Tee gibt es seit 5000 Jahren, aber die Tee als Industrie gibt es seit 400-500 Jahren. Da neu quer einzusteigen, das bedarf dann auch eine gewisse Naivität. Aber
ja, wahrscheinlich, ja. Und hast du, muss man sich dann vorstellen, du hast dich dann alleine hingesetzt und sozusagen das Konzept skizziert oder hast du dich mit jemandem ausgetauscht oder hat dein du hattest vorhin Patenonkel erwähnt, der ja auch aus der Branche kommt. Hast du dich mit dem ausgetauscht? Hat er gesagt, Mensch, tolle Idee, musst du unbedingt machen oder lass die Finger davon? Oder?
Naja, der fand es, glaube ich, sehr mutig erstens mal. Er hat auch gesagt, das wird kein einfacher Weg sein. Aber er hat tatsächlich, er war hier, er ist jetzt 93 wird er dieses Jahr. Der war damals, also damals war er dann, sag ich mal, Anfang 80, war ein paar Mal bei uns und wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Und aber er meinte, so wie ich Tee heute mache, hätte er gar nicht früher machen können. Also er hat gesagt, das war einfach auch eine andere Zeit Herangehensweise. Aber ich denke mal, er hat mir schon so ein paar Tipps gegeben, wo er gesagt hat, so einzelne, die, glaube ich, allgemeingültig sind für wie mein Teegeschäft, ob ich das vor 30 Jahren oder heute mache oder in 30 Jahren mache, dass im Premium-Bereich, wo wir uns ja deutlich befinden, wo es wirklich um eine gewisse Autorität um den Tee geht, um ein gewisses Wissen und auch diesen Wissenstransfer, dass man eben sehen muss, dass wenn man das größer über verschiedene Läden macht, dass das Mensch-zu-Mensch-Kommunikation ist und dass da dieses Verhältnis zwischen Händler und Kunde einfach ganz, ganz entscheidend ist und das zu vervielfältigen, das ist, da liegt ganz, da muss man drauf achten, dass das Niveau, wie ich bediene jemanden und ihm das Produkt nahe bringe, dass das eben mit der gleichen Leidenschaft und auch Kompetenz gemacht wird. Und das hat gesagt, weil das ist ähnlich wie beim Weinhändler, ist der Teehändler schon oder die Teehändlerin eine Person meines Vertrauens und ist ein Lebensmittel, ich bezahle gutes Geld dafür, ich erwarte dann einen gewissen Service und auch gewisse Kompetenz. Und das sind so Sachen, wo er mich, aber ansonsten, wie wir Tee erfahrbar machen, wie wir es anbieten und welche Tees, das hat sich da hat er gesagt, das ist schon eine neue Generation. Hat da, glaube ich, viel Respekt vor, aber hat es auch am Anfang nicht immer alles verstanden.
Ja.
Wollte aber auch nicht. Jetzt hat er gesagt, das ist eine andere Zeit.
Ja. Wie lange hat das, kann man das beschreiben, wie lange das gedauert hat, von quasi der Idee, wo du sagst, okay, ich habe da, jetzt hat sich das ein bisschen konkretisiert, jetzt will ich das auch machen, also von der Entscheidung bis quasi zum, ja, was war zuerst da, das erste Produkt oder der erste Laden, wie war da die Zeitspanne?
Ich habe ungefähr, damals habe ich zwischen Berlin und Kanada und Seattle war so mein, habe ich gearbeitet, weil die Firma, die uns übernommen hat, kam halt aus Seattle und wir hatten unsere Agentur zwischen Calgary, Kanada und Berlin. Ich habe das Ganze nach Europa, nach Berlin gebracht. Und das fing, bevor wir, also wir haben 2011 habe ich gegründet, 2012 haben wir hier in der Bleibtreustraße den ersten Laden aufgemacht, unseren Mutterladen und gleichzeitig online. Und davor waren es ungefähr 3 Jahre, wo ich mit der Konzeption. Oh. Konzeption auch so ein bisschen für mein eigene eine gewisse Marktrecherche oder Auseinandersetzung mit dem Markt, sowohl in Nordamerika wie auch in Europa. Also Europa kannte ich gut, weil ich ja hier auch lange gelebt habe. Deutsche T-Markt, französische T-Markt, das sind so die beiden wesentlichen, sind schon Unterschied. Es gibt auch also englische auch, aber der englische ist im Premium-Bereich nicht so wichtig, das ist eher Deutschland und Frankreich. Und dann Nordamerika, weil ich finde, bei Nordamerikanern ist es immer, was wir im Kaffee gesehen haben, oder auch im Wein oder auch im Tee, dass wenn sie sich für etwas interessieren, wahrscheinlich auch in anderen Sparten, aber im Premium-Lebensmittelbereich, dass sie dann das sehr schnell auch für den Markt systematisieren. Mhm. Und deswegen war das auch für mich interessant zu sehen, wie denken die über die nächste Welle oder New Wave Tee. Wie denken die darüber nach? Auch die Westküste, die Nähe zu Asia-Pazifik, zu den Teeländern. Wie kommt vielleicht gewisse Strömungen auch über die Pazifik-Seite Nordamerikas? Deswegen habe ich mich mit dem Teemarkt in Europa und Nordamerika auseinandergesetzt. Und dann, das war mir ganz besonders wichtig, dass ich über das, was ich hier aus Europa oder aus dem westlichen Kontext gelernt habe, über Tee, dass ich das nochmal wirklich in den Ursprungsländern am Ursprung lerne und mir und erfahre. Weil ich schon das Gefühl gehabt habe, das hört irgendwie immer bei beim Teetopf und beim Trinken und bei der Tea Time und Stöfchen ja oder nein oder wie auch immer auf, aber wo kommt das eigentlich her und wie wird es her und wer sind die Menschen dahinter, die das machen und so. Und das war mir wichtig und deswegen bin ich dann nach erstmal habe ich mir Taiwan, China vorgenommen, dann Japan und Korea, das sind die 3 wichtigen Ursprünge des Tees und habe mir da angeguckt, wie wird es angebaut und das muss man sich so vorstellen, ich habe mir ein Dolmetscher genommen und bin dann wie vielleicht ein Chinese in deutsche oder europäische Teeregionen geht zum Winzer, habe ich das halt zum Teebauern gemacht und habe mir das alles angeguckt, wie es wird hergestellt, ganz viel verkostet, Beziehungen geknüpft und gesagt, dass wenn ich und auch immer erzählt, dass ich ein Teeunternehmen gründen werde, der solche Spezialitäten-Tees in Europa anbietet, da fanden die immer ganz spannend, weil das im Kleinen so und klein und fein nicht so häufig zu der Zeit passiert ist und wahrscheinlich heute auch noch nicht so. Und genau, und dann habe ich angefangen, mir gesagt, jetzt habe ich diese besonderen Tees, ich habe das alles selbst erfahren, aber wie kriege ich das hin im richtigen Maß beim Endkunden in Deutschland, der ja wirklich nicht diese Jahre Vorlauf hatte und vielleicht auch gar nicht so begeistert erstmal ist, wie kriege ich das so umgesetzt, dass es halt zündet. Und genau, aber das waren 3 Jahre um Marktrecherche, sowohl im Verbrauchermarkt wie auch in der, ich sag mal, Erzeugung der Produkte. Ab 2011 dann mit dem eigentlichen, mit der Marke und Verpackung und vor allen Dingen auch ganz wichtig das Ladenkonzept, um das zu entwickeln. Mit dem Ergebnis, dass wir dann am 1.2.2012, 2 Monate später, als wir gewollt haben, wir wollten natürlich noch das Weihnachtsgeschäft komplett mitnehmen, aber haben wir dann zum ersten Advent 2012 hier geöffnet.
Ja, also nahezu jetzt 10 Jahre geöffnet. Also das heißt, du hast dich, wenn man dir so zuhört, dann hast du dich sehr gründlich vorbereitet. Ne? Also du hast nicht einfach gesagt, okay, das mache ich jetzt mal, ne, wie sagen die Kölner, Usse la Meng. Ne?
Ja.
Also
ja.
Ich mache so einen Schnellstart, schnellen Laden und schnell das und das, sondern du hast dir das sozusagen vorher gründlich überlegt, recherchiert und dich schlau gemacht, damit du ja eben auch das, wahrscheinlich würde ich mal sagen, die besten Produkte dann auch zusammentragen konntest, ne?
Ja, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht in meinem, gewisserweise in meinem Naturell ist oder ob es spezifisch auf dieses Geschäft auch so war, dass ich einen sehr hohen Anspruch an das Produkt und was wir da schaffen hatte und eben nicht das Ganze gemacht habe, nur weil ich irgendwo gehört oder gelesen habe, dass Tee jetzt ein Trend ist und da springe ich mal ganz schnell drauf. Das haben viele gemacht übrigens und sind alle gescheitert, weil es ja, es war ein Trend, aber es war ja nicht so, als ob das eine Wahnsinns... Also man musste es schon sehr gut machen und sehr differenziert machen, damit es überhaupt eine Lücke war. Ansonsten gibt es ja Tee und es gab auch Tee und es gab aber eben nicht auf dem Level und nicht so, wie wir es präsentieren. So, aber viele haben einfach gesagt, dass, ja, das ist Tee, wird jetzt, Tee ist der neue Kaffee oder wie auch immer der neue Wein und die machen das mal und da haben sie eben nicht so gut vorbereitet und oder sagen wir mal, wollten so das schnelle Geld machen und das schnelle Geld ist auf jeden Fall nicht so zu machen. Also vor allen Dingen auch, wenn man, ja, und darum ging es mir in dem Moment auch, auch nicht. Ich wollte davon leben und ich wollte eben, wie gesagt, dieses Geschenk Leuten machen und habe dann gehofft, dass die Wertschätzung so hoch ist, dass wir dann irgendwann wachsen würden und dass auch mein Investment in puncto finanziellen Investment und zeitlichen, dass das so ausgeht, dass es in Ordnung ist. Mhm. Aber es war jetzt nicht in erster Linie, es ist vielleicht der Unterschied, wenn man mit weiß nicht, Anfang 20 und so Startup-Unternehmer ist und sonst was, da denkt man vielleicht eher so an diese Wahnsinns finanziellen Erfolg. Das stand hier nicht im Vordergrund. Ich glaube, das war auch für die Sache ganz, ganz gut und deswegen konnten wir uns auch mehr Zeit nehmen und haben uns auch mehr Zeit genommen und so. Also
ja. Okay. Ja, jetzt musst du mal sagen, was genau, also jemand, der das Unternehmen noch nicht kennt, wir sprechen über den Namen P&T, Paper and Tea, aber vielleicht sagst du einfach mal so, ja, was sind das eigentlich für eine Firma?
Ja.
Was macht die denn so?
Wir haben unseren ersten Laden 2012 eröffnet, dann den zweiten in Berlin Mitte 2014. Dann haben wir 2019 im KDW einen größeren Shop-in-Shop gemacht mit einer Teebar auch. Und dann 2020 Kurt, also wirklich, nein, die Mietverträge in Köln und in Hamburg unterschrieben vor Corona und dann während Corona eröffnet. Aber wie gesagt, das waren dann fast schon 8-9 Jahre ins Land. Und ansonsten sind wir sehr gut verbreitet in der Welt über andere Händler, Lebensmittelhändler, aber auch, sage ich mal, im weitesten Sinne Lifestyle-Produkt-Händler, die P&T verkaufen. Mhm. Käfer München zum Beispiel, ein großer und ganz, 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 ganz toller Partner. Harrods in London, übrigens als wissen viele nicht oder die meisten nicht, dass Harrods als die Luxus-Ikone als Teekaffee- und Gewürzhändler angefangen hat.
Ah, okay.
Weil damals Tee, Kaffee und Gewürze eben hoch, also Luxusprodukte waren. So hat es angefangen und gut, heute sind sie immer noch für ihre Lebensmittelabteilung, ist ja wirklich sehr besonders, auch bekannt, aber machen natürlich viel mehr. Und so ist es vielleicht bei, also wir sind noch, so gesehen handeln wir heute oder werden unsere Produkte von, ich sage mal so, von San Francisco bis Shanghai verkauft. Da sind wir sehr stolz drauf, aber eigene Läden haben wir halt bisher nur in Berlin, Köln, Hamburg öffnen, werden jetzt im Herbst in Wien eröffnen, ganz tollen Laden. Und dann geht es so peu à peu weiter. Aber die ersten Jahre waren sehr, sehr langsam und wirklich Aufbau, an Kunden eher über das B2B-Geschäft und im Einzelnen über unsere Läden, die paar Läden, die wir hatten und online. Und was sind wir? Im Kern sind wir Teehändler, also das ist unser Herz und wo wir herkommen und auch das Produkt, was uns wirklich ausmacht. Aber, und vielleicht ist es auch ein bisschen, darauf deutet auch so ein bisschen der Name hin, aber wir wollen im weiteren Verlauf andere Produktwelten noch drumherum anbieten.
Tee ist ja das Herzstück, ja. Die Herzprodukte. Wie viele Teesorten verkauft ihr?
Variiert, aber so in unserem Kernsegment so 80, 85 Tees und dann haben wir limitierte saisonale Tees. Das heißt, das ist einfach, weil diese Tees entweder in so kleinen Mengen nur beschafft werden können, dass wir sie auch nur als, wir nennen das Limited Harvest, also limitierte Ernte, oder weil es einfach ein saisonales Produkt ist, was sich eher für den Sommer Sommer eignet oder im Winter eignet. Also. Aber so Kern würde ich sagen, zu jeglicher Zeit so 85 Tees.
Aber so viel sind jetzt zum Beispiel hier in dem Store nicht, ne?
Sie sind fast alle da, weil das, was du eben gesehen hast aus der Insel, gibt es noch die Schubladen, da sind auch noch Teesorten drin, aber es ist tatsächlich, wir haben online noch mehr als wir haben sozusagen online Exclusive-Tees, das ist einfach, weil es irgendwann auch, je nachdem wie groß der Laden ist und wie wir es präsentieren wollen, dann auch ja, ein Platzthema ist.
Und in dem B2B-Bereich, also muss man sich dann vorstellen, dass der P&T-Tee neben Twinings präsentiert wird oder und zwar nur eine Sorte oder muss der Händler sagen, gibst du dem sozusagen eine Vorgabe, sag pass auf, wenn du P&T-Tee führen willst, dann brauche ich mindestens 3 Regalmeter, damit das anständig präsentiert wird oder ein eigenes Display oder was machst du da mit deiner Marke sozusagen?
Es ist super Frage, daran merke ich auch, dass du aus vom Fach sozusagen bist, weil das ist auf jeden Fall ein Learning. Also ich habe ja gesagt, ich bin absoluter Quereinsteiger in jeglicher Hinsicht. Das Geschäft, was ich früher gemacht habe, war ein reines B2B-Geschäft und auch sowieso kein Endkonsumprodukt. Und im B2B, was ich gelernt habe, ist tatsächlich, man muss schon so ein bisschen Marke und Produkterfahrung versuchen zu kontrollieren und, also das heißt, kontrollieren hört sich so, aber zu steuern. Und das ist sowohl für den Händler ein Benefit, als auch für einen selber, um es verkäuflich zu machen. Ist es tatsächlich so, dass wir ein gewisses Minimum-Sortiment, also ich sag mal klein mit der groß, darüber verhandeln können, aber dazwischen nicht so gerne Sachen nochmal runterdampfen oder sonst was. Das kommt immer und dass die Marke für sich oder die Produkte für sich stehen. Das ist nicht überall so, aber ich glaube, daraufhin wird es immer mehr laufen, um es für den Kunden einfacher zu machen und darum geht es letztendlich auch im B2B, weil letztendlich sind das auch, wenn wir jetzt hier über physischen Retail sprechen, geht es genauso darum, um eine gewisse Erfahrung zu schaffen und die sollte ähnlich sein, vielleicht kleiner, aber genauso irgendwo authentisch und konzentriert sein wie in unseren eigenen Läden. Insofern da sogenannte Retail Spaces zu schaffen, ob das jetzt ein Regal ist oder mehr Regale oder ein ganzer Floor, darüber kann man sprechen. Aber das und am Anfang wurden wir tatsächlich ein Tee übergehen zum nächsten Zimmer. Und da verschwimmen dann auch irgendwo für den Kunden so die Unterschiede. Und das verwirrt eher, als dass es...
Ja.
Da hat man dann ganz schnell den sogenannten Paradox of Choice, wo ich einfach überwältigt bin von wie viel Olivenöle ich haben kann. Und dann deswegen, also da sind wir schon drauf bedacht, das eher in die Richtung zu entwickeln.
Ja, zumal, du hast es noch nicht erwähnt, eure Produkte haben ja ein bestimmtes Qualitätsniveau und auch ein Preisniveau. Mhm. Das unterscheidet sich ja auch von anderen.
Ja.
Und vielleicht ein Teekenner, der die Marke schon mal gehört hat und der vor dem Regal steht, der wird vielleicht das einsortieren können. Aber die anderen, die die Marke noch nie gesehen haben, die wundern sich dann und sagen, oh.
Ja, das gefällt dir dann.
Ja, was kann die denn mehr, dass ich dafür mehr Geld ausgeben soll? Ne?
Ja, genau. Deswegen ist es auch nochmal wichtig, diese Vorteile an einem Produkt herauszuarbeiten, und da braucht man im Zweifelsfalle dann auch die richtigen Kommunikationssysteme und muss aber auch die Mitarbeiter des Partners so einbinden, dass die auch, sag ich mal, informiert drüber sprechen können, weil das macht tatsächlich ein Premium-Produkt aus. Ich habe mal einen Spruch, der hat mich wirklich damals irritiert und dann hat er mich nachhaltig geprägt. Das war übrigens in der Uni-Zeit in Montreal. Davidoff Zigarettenplakat mit einem älteren Gentleman oder älteren Herrn, gut aussehend, aber offensichtlich älter. Und Davidoff, der Luxus-Tabak oder der Premium-Tabak, und darunter stand The More You Know. Da habe ich mir gedacht, the more you know, und so ein älterer Herr und Tabak und so. The more you know, habe ich gesagt, warum heißt das? Und das über Wochen hat sich das mit. Und irgendwann, aber tatsächlich auch in der Zeit, wo ich mit dem Tee angefangen habe, darum geht es. Es geht um, erst wenn ich was weiß, also ich habe ein Premium-Produkt, erst wenn sich Erfahrung, also ich werde mit diesem Produkt konfrontiert, beziehungsweise darf es, kann es mal probieren, mit der Erfahrung und dem Wissen erst dann, also Erfahrung plus Wissen gleich Wertschätzung, erst dann kann eine Wertschätzung kommen, diese beiden Punkte, Erfahrung plus Wissen, also the more you know, kommt die Wertschätzung, mit der Wertschätzung die Bereitschaft, einen höheren Preis zu zahlen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wenn man mit Premium-Produkten umgeht, weil ansonsten, ich muss als Kunde verstehen, warum dieses Produkt, was es mehr kann oder warum es das wert ist, versus etwas, was vielleicht nur ein Viertel kostet oder noch weniger.
Was würdest du denn als Kurzformel sagen, was kann denn P&T mehr oder besser als andere Teehändler?
Ich glaube, wir, erstens mal, unser Produktansatz ist sehr puristisch, also was Qualitäten der Tees angeht, also handgemachte, orthodoxe Tees, die besondere Pflückung von besonderen Teegärten. Wir suchen das alles sehr bewusst aus. Mhm. Eine kuratierte Vielfalt, wo ich sehr viel über Tee und auch viel Abwechslung habe. Mhm. Wir bringen immer wieder neue Sachen raus, also limitierte Ernten, hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, man kann auch immer wieder was bei uns entdecken. Ich glaube, das ist sowieso wichtig heute, dass eine qualifizierte Newness oder Neuheiten, dass das auch immer irgendwo wieder also spannend ist. Trotzdem müssen wir auch unsere, ich sag mal, Evergreens haben, und wir sind zum Beispiel einer unserer, wo Leute, das sage ich jetzt nicht als Werbeveranstaltung, sondern wo wir immer wieder die Kundenrezensionen bekommen, dass unser Earl Grey, oder dass wir überhaupt für Earl Grey sehr bekannt sind, und unser Golden Earl so einer der besten der Welt ist, so. Oder für viele.
Okay.
Und mir ist auch egal, wir müssen es nicht für jeden sein, aber dass sie was vermissen würden, dass es eben nicht nur ein Konsumprodukt ist, was austauschbar ist, sondern sie würden es vermissen, wenn es uns nicht mehr gibt. Und das sind so von unserem Produktangebot bis hin zu unserer Erfahrung und auch dem Service, den wir anbieten. Also ich würde sagen, es ist genau die Art von Produkt, wie wir Produkt machen, bis hin zur Erfahrung, wie wir es präsentieren. Mhm. Ist ja auch wir versuchen es auch alles sehr ästhetisch zu machen und sehr schön zu machen. Und und drittens der Service. Und ich glaube, dass es dieses Menschliche ist, ist sogar ganz, ganz, ganz wesentlich. Ob ich jetzt im Laden bin oder bei P&T im Service anrufe, oder auf der Seite, dass ich spüre, uns geht es wirklich darum, dass es eine Bereicherung, dass wir das Leben von Menschen bereichern wollen. Und das ist auch letztendlich unser interner, wie soll ich sagen, unsere interne Mission oder Wertekomplex wird aufgehangen an dem Satz enriching people's lives through tea and tea culture oder Bereicherung von Menschen durch Tee und Teekultur, dieses Bereichern, das ist uns wahnsinnig wichtig, dass jeder Kontaktpunkt mit P&T übers Produkt, über die Erfahrung und vor allen Dingen auch die menschliche Erfahrung eine Bereicherung ist.
Ja, es gibt ja auch so ein paar Marken im Teebereich, die sind jetzt so in den letzten Jahren modern geworden, ne? Kushmi, ne? Die haben auch eigene Stores gemacht und so, haben sich auch ein bisschen anders positioniert, aber das ist wahrscheinlich so, liegt so eher in der Mitte, ne? Also da hat man schon ein bisschen mehr Tee-Erfahrung gemacht aber das ist auch nicht euer Niveau, ne?
Es ist tatsächlich so, was wir grundsätzlich festhalten können, dass wir wie in anderen, in jeglichen Lebensmittelbereichen und vor allen Dingen auch Spezialitäten-Lebensmittel oder Genussmittel, dass wir sogenanntes Phänomen haben des Trading-Ups. Das heißt, Kunden haben auf einmal eine höhere Wertschätzung für eine Kategorie Produkt, die etwas weiter höher angesiedelt ist in Qualität und Preis. Und das haben wir heute, ob das jetzt ein, also Kusmi war damals, als die 2008, glaube ich, haben sie, das ist eine alte Marke, die neu erfunden worden ist, sage ich mal, oder neu positioniert worden ist, lustigerweise von ehemaligen Kaffeehändlern. Vielleicht ein bisschen weniger intrinsisch motiviert, idealistisch, wie, aber das ist jetzt auch nicht wertend, sondern und vielleicht deswegen auch ein bisschen mehr so sehr systematisch durchgezogen, sehr schnell dadurch gewachsen. Aber wie gesagt, ich der Punkt ist, letztendlich haben die Preispunkte aufgerufen und auch Tee verkauft, wie das andere bisher noch nicht gemacht haben so, und waren damit erfolgreich. Aber das haben wir überall in der Wertschätzungskette. Man hat heute bessere Qualität an Tees schon in Bio-Supermärkten als noch vor 10 Jahren. Aber wir sind auch viel weiter in der Wertschätzung für die Art von Tee, die wir machen.
Von der Unternehmensgeschichte ist ja so, du hast am Anfang, ja, wie neudeutsch sagt man jetzt, Multichannel angefangen, also ein Store und online und B2B, ne? Also Großhändler quasi. Die Anzahl der Stores ist am Anfang ja nicht wirklich gewachsen, ne? Die war sehr gering. Da hast du aber jetzt in der Corona-Zeit 2 neue Läden gemacht, jetzt kommt der dritte noch, also sozusagen, da hat sich sozusagen die Geschwindigkeit erhöht. Ich weiß nicht, ob in der Corona-Zeit du davon die Firma profitieren konnte, dass die Menschen mehr eingekauft haben und online vielleicht auch bei euch geblieben sind und in den Supermärkten eingekauft haben, wo man euch findet. Ne? Du glaubst schon noch daran, dass mit den Stores und mit weiteren Stores ein Wachstum möglich ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, erstmal zur Corona-Zeit. Wir wollten gerade in die Expansion gehen, weil wir das Gefühl hatten, unser Produktsortiment ist gut ausgereift. Wir haben alle Kanäle funktionieren soweit und wir hatten auch einen Plan, wie wir physischen Handel mit online verknüpfen wollten. Dann kam Corona und da haben wir tatsächlich insofern profitiert. Natürlich war es eine Katastrophe erstmal für unsere Läden. Wir hatten Gott sei Dank unsere Hausaufgaben insofern gemacht, dass wir eine Online-Strategie hatten und die auch schon relativ weit aufgebaut. Wir hatten in den Jahren 2008, 2018, 2019 einen neuen Webshop aufgebaut. Dann hat es uns, und da lag dann so, also bei allem Missmut, den wir hatten und auch Angst und so weiter, haben wir gesagt, okay, das zwingt uns jetzt sogar noch mehr intensiver drüber nachzudenken, wie wir offline und online verknüpfen. Und dann haben wir angefangen, zum Beispiel die Läden mehr als, ja, Studio hört sich jetzt falsch an, aber wir haben tatsächlich aus den Läden Seminare gemacht. Wir haben Insta-TV gemacht. Wir haben angefangen, irgendwie unsere Community, unsere Kunden, die schon irgendwie mit uns digital auch verbunden sind, die wenigstens zu halten und zu animieren. Und wir haben dann viel mehr auch E-Mail-Marketing gemacht, in den Läden konntest du Pickup machen, so und so oft pro Woche, dass du wusstest, okay, du kannst online kaufen und musst dann aber, kannst es dir dann abholen. Solche Sachen hatten das Glück, dass wir schon eine gewisse, auf dem Weg schon waren und das technisch schon ausgearbeitet haben. Insofern hat uns das echt online auf jeden Fall einen Schub gegeben und dieser Schub ist nie abgebrochen danach. Nichtsdestotrotz, und jetzt zum zweiten Teil deiner Frage ist, glauben wir fest daran, dass ein sinnliches Produkt wie Tee, vor allen Dingen so wie wir es machen, was Erfahrung und Wissenstransfer angeht, immer eine physische Komponente braucht und man einfach nur die Gleichung zwischen physisch und digital das im Auge behalten muss. Und wie stellt man die Wirtschaftlichkeit da auch her? Welche Arten von Läden braucht man? Welche Lagen braucht man? Und was ist so die Erwartung an den Laden, die wirtschaftliche Erwartung an den Laden versus was man dann vielleicht an Folgegeschäft noch online machen kann. Es gab große Teemarken sowohl in Europa, oder gibt große Teemarken sowohl in Europa wie auch in Nordamerika, wie auch in Asien, die zu 90-95% ladengetrieben waren, wo online überhaupt keine große Rolle gespielt hat und die aber dadurch sehr, sehr groß, sehr schnell, sehr, sehr groß geworden sind. Und ich würde sagen, das heute so zu machen, würde große Risiken bergen. Also man muss schon schauen, wie das nicht nur Multikanal, sondern wirklich irgendwann Omnikanal ineinander übergeht und verknüpft ist und sich gegenseitig unterstützt und bestärkt. Und dann hat man, glaube ich, wenn das einmal rund läuft und jede Rolle ganz klar ist und der Kunde eigentlich überall kaufen kann, je nachdem, in welcher Laune er gerade ist und an welchem, welche Bedürfnisse er gerade hat oder sie hat, dass dann alles so ineinander greift, dass es eben funktioniert.
Ja, ihr sprecht ja hier im Laden auch fast alle Sinne an, ja. Also ich kann mich auf diesen kleinen, es gibt für die Zuhörer, es gibt so kleine Tablets, also keine elektronischen, sondern so ein Tablet.
Ja. Ja.
Da findet man den Tee, kann man riechen, theoretischerweise dürfte man den vielleicht auch anfassen, weiß ich nicht. Ja? Man kriegt alle notwendigen Informationen, Preisinformationen und so weiter. Und man kann den, es gibt Verkäufer, die das Wissen noch transportieren, Empfehlungen geben können. Man kann testweise das probieren. Ja, wird hier schnell aufgekocht, ob kalt oder warm. Habe ich heute auch gelernt, geht auch. Und man kann kaufen und den Laden damit wieder verlassen, beziehungsweise kann man auch aus dem Laden heraus sagen, so, ich habe jetzt keine Lust, hier die Box mitzunehmen oder die Tüte, schicken wir es nach Hause, geht auch.
Ne? Kann man auch machen. Das ist auch gerade für, ich sag mal, Stadttouristen, also Leute, die außerhalb von anderen Teilen von Deutschland kommen und in Berlin sind oder auch von Übersee, wir haben wahnsinnig viele Überseekunden auch, die lassen oft direkt dann verschicken. Also suchen hier aus und verschicken es dann aus dem Laden.
Okay. Ja. Naja, also und dies mit mehreren Sinnen zu erleben, das ist, kann ich jetzt nur vermuten, aber wenn du anderen Einzelhändlern sozusagen Empfehlungen gibst, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, Ja. Macht es irgendwie möglich, dass die Kunden auf eure jeden. Produkte durch Menschen und Präsentationen ein Erlebnis schaffen?
Auf jeden Fall. Umso mehr man Sinne ansprechen kann, umso mehr schafft man eine, ja, wie der Name schon sagt, also schafft man eine Verbindung und prägt sich ein Produkt und eine Produkterfahrung ein oder auch im höheren Sinne, wenn der Service dann auch noch gut ist, auch eine menschliche Service-Komponente. Und ich glaube, das in unserer Zeit, wo ich eigentlich alles jederzeit verfügbar habe bei einem großen einschlägigen Online-Händler oder auch mehreren, macht das den Unterschied, was hängen bleibt. Weil ich glaube, wir sind schon in einer Zeit von insgesamt Überfluss.
Jetzt mit dem ersten Laden in Österreich.
Ne? Ja, in Wien.
In Wien, das erste Mal.
Heimat der Kaffeehauskultur, muss ich dazu sagen.
Ja, aber da gibt es bestimmt auch viele Teetrinker.
Ja, das glaube ich schon.
Hoffen wir schon. Ne? Ist ja eine sehr gute Lage da gegenüber der Oper. Ihr testet jetzt das erste Mal quasi Ausland, in Anführungsstrichen.
Ja.
Auch wenn die Sprache sozusagen ja sehr, sehr ähnlich ist, ne?
Ja.
Das ist Ausland, ne? Das
Österreich
ist ein anderes Land als Deutschland, das muss man einfach verstehen.
Auf jeden Fall.
Könntest du dir dann auch vorstellen, irgendwann mal nach Frankreich oder nach Großbritannien zu gehen und da einen Laden zu machen?
Also ich kann es mir schon immer, das war eigentlich immer mein Traum oder meine Ambition, dass wir wirklich das Leben von Menschen um die Welt durch T&T-Kultur bereichern, das um die Welt. Und wir haben es ja eigentlich auch schon gezeigt, also wir hatten schon oder arbeiten mit renommierten Händlern auf der ganzen Welt. Insofern, warum das nicht selber machen? Wir haben ein Team heute, was das auch, also auch ein Management-Team, bin ich sehr froh, dass wir heute an einem Punkt sind, wo wir Talent an Bord haben, die das auch schon mal gemacht haben. Insofern glaube ich ganz fest daran oder es ist ganz, ganz klar, dass wir nach zum Beispiel nach Frankreich, ich glaube, dass Paris für uns ein ganz, also Frankreich an sich mit der Wertschätzung für besondere Lebensmittel, aber auch besonderen Tee, für uns ein ganz toller Markt ist und Paris insbesondere, aber auch New York oder, also weil da letztendlich auch unsere Kunden herkommen, heute schon, die einmal in Berlin waren, das erfahren haben und die heute uns die Treue halten, beziehungsweise die bei unseren Händlerpartnern P&T erfahren haben bzw. gekauft haben. Insofern werden wir auf jeden Fall mehr machen. Österreich, Schweiz sind so wegen der sprachlichen Komponente und kulturellen Komponente und so, stehen vielleicht an erster Stelle, aber ja, auf jeden Fall.
Und was ist mit, also in das Land des Tees nach China gehen? Jetzt, ich weiß, das ist ganz weit weg, aber würde das eigentlich theoretischerweise überhaupt funktionieren oder würden die Chinesen dann sagen, nee, pass mal, was soll das denn?
Ich glaube fest daran, dass das funktionieren würde. Ich glaube, China ist vielleicht unser größter Markt, Japan, also entweder und oder. Japan vielleicht noch, lustigerweise noch naheliegender, weil sie einfach eine besondere Wertschätzung für qualitativ hochwertige Produkte und das gepaart mit einer gewissen Ästhetik, gepaart mit Teesorten, die sie bei sich nicht bekommen. Also wir werden jetzt sicherlich nicht darauf warten, dass sie bei uns puren japanischen Tee kaufen, obwohl das hier in Deutschland ein ganz wichtiger Teil unseres Angebots ist. Aber wir haben ja, wie gesagt, ich sagte, eine der differenzierenden Merkmale von P&T ist die Vielfalt, die wir anbieten. Wir haben regelmäßig Besuch aus China und aus Asien überhaupt. Die Presse berichtet, hat ganz viel vor allen Dingen auch in den frühen Jahren. Die Wertschätzung ist schon sehr hoch.
Also du hast ja ganz häufig hier im Store, auch im Büro, ne, hängt hier ein so ein Leitspruch. Nicht Leitspruch, aber you drink coffee, I drink tea, my dear. Mhm. Aus dem schönen Song.
Ja.
den wir alle kennen und mitsingen können. Das heißt also, als erste Qualifikation Mitarbeiter bei P&T musst du Tee trinken.
Nicht müssen, aber es wird natürlich gern gesehen, dass, oder es ist schon eine wichtige Voraussetzung, dass man sich mit dem Produkt auseinandersetzt und einem das ja irgendwo gefällt,
Spaß
dass es gewisse macht, ja, Spaß macht und Interesse hat. Aber ich muss was zu dem tatsächlich so zu diesem Spruch sagen, das ist eine Abwandlung des Ding Textes, der, glaube ich, in Englishman in New York schreibt, I don't take coffee, I take tea, my dear. Und ich habe das etwas konfrontativer umgedeutet damals, weil wir, als wir gestartet haben auf einer Modemesse, Tee, weil es auch jetzt nicht so naheliegend war, aber wir sind tatsächlich auf der Premium-Modemesse, Freunde von mir sind die Gründer davon und haben gesagt, ja, willst du das mal ausprobieren, ob die Modeleute da drauf drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, wir sind ja sehr modisch, ist ein schönes Produkt, ist auch wirklich ästhetische Klientel, die dort im B2B-Bereich unterwegs ist. Und dann habe ich gesagt, aber ich brauche irgendwas, was so ein bisschen catchy ist. Und letztendlich ging es auch darum, damals Tee so ein bisschen aus der wie sagt man, Wallflower, also die Mauerblümchen-Existenz zu holen und dieses Verstaubte und überhaupt nicht modern und auch so ein bisschen bieder und so weiter auszuholen. Da habe ich gedacht, okay, wir wollen auch letztendlich den Teetrinkern, die sich ja so immer ein bisschen also die letzten Jahre war ja alles Kaffee und noch besser und noch craftier und so weiter, denen so eine Stimme zu geben und deswegen mit einem Augenzwinkern dieser Schlachtspruch, you drink coffee, I drink tea, my dear. Und das ist auf dieser Messe auch total, die wollten dann alle diesen Beutel haben und die sind überall damit rumgelaufen.
Nee, aber ansonsten, welche Art von Typen von Mitarbeitern suchst du denn? Also hinter mir hängt eine Wand mit allen, knapp 60 Mitarbeitern, die heute für das Unternehmen tätig sind.
Ja.
Was haben die gemeinsam und was bevorzugst du, wenn du jetzt jemand einstellst und suchst für das Wachstum auch?
Jetzt in keiner Reihenfolge, aber ich glaube, uns ist eine gewisse Persönlichkeit wichtig, also eigene Personality. Ich glaube, wir haben Mitarbeiter, die wirklich hier arbeiten wollen und sich mit diesem Produkt oder auch mit unserer Mission der Bereicherung von Menschen und wenn es nur ein kleiner Teil ist, dass das für sie wertstiftend ist und dass sie sagen, okay, da möchten sie sich einbringen. Mhm. Und diese, wenn das nicht da ist und wenn sie sagen, sie brauchen nur einen Job, was ja völlig legitim ist, dann wären sie nicht die Richtigen. Sie müssen schon das Gefühl haben, okay, ich treffe eine bewusste Entscheidung dafür und bringe mich ein und mit meiner ganzen Personality auch, weil das ist auch das andere, dass hier jeder sein, das macht uns aus, diese Vielfalt halt. In Anführungsstrichen kreativer Haufen, sehr passioniert, also gewisse Leidenschaft für die Sache ist auf jeden Fall da, deswegen konnten wir auch diese schweren Zeiten durch Corona relativ gut meistern. Und das beizubehalten, wenn man von 10 auf 30, von 30 auf 60 Mitarbeitern und dann irgendwann auf 120 oder wie auch immer geht und dann auch nicht mehr in der gleichen Stadt ist und so weiter, das beizubehalten, ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und da bin ich auch froh, dass wir mittlerweile so im Team so aufgestellt sind, dass wir da, also das Unternehmenskultur und Werte und gemeinsames Wissen, wo wollen wir hin und um was geht es, dass wir das haben und dass wir da auch ein Bewusstsein haben, dass das immer das Sensibelste ist, wenn man größer wird. Mhm. Und das spürt auch der Kunde, weil der Kunde muss eigentlich das gleiche Gefühl haben, wie wenn er hier in Berlin in den Laden kommt, wie in Wien. Die können, sollen ihre Personality, also die zukünftigen Wiener Kollegen sollen genau ihre Personality, sollen das auch lokalisieren. Aber die Leidenschaft, die muss muss eine ähnliche sein. Und dieses Thema, wie bereichere ich das Leben von Menschen durch unsere Produkte und die Erfahrung drumherum und den Service, das muss ähnlich sein.
Und man muss sich dann ja auch durch 80 Teesorten arbeiten, ne? Im positiven Sinne. Man muss das ja, man kann es ja nicht verkaufen, wenn man nicht weiß, was es ist.
Ja, Ausbildung ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das jetzt als, es war immer klar, das war tatsächlich das, was ich auch von Onkel Helwig damals mitgenommen habe, dass unsere dass das eine eigene Abteilung werden würde. Und wir haben heute, unser CEO Goran auch relativ schnell, weil er das aus seinem früheren Umfeld auch wusste, wie wichtig das ist. In Kosmetik haben wir jetzt die Position geschaffen und haben eine Art von Academy oder Institut innerhalb, wo wir unsere Mitarbeiter ausbilden. Das war immer ein Teil unseres Auftrags, überhaupt das Pädagogische vis-à-vis des Kunden war schon immer ganz wichtig. Insofern ist es sowieso das Pädagogische in unserer DNA drin, wie wir Tee machen und die Marke auch, was die Aufklärung und Förderung, Aufklärung um Tee und Förderung des Tees. Seminare waren immer ein wichtiger Teil, ob in den Stores, also Kundenseminare, die gebucht werden können und so weiter. Aber das muss man natürlich genauso mit allen Mitarbeitern machen und da fängt es eigentlich an und das, auch das muss man auf Größe bekommen dann.
Jens, ich habe das Gefühl, mit der Gründlichkeit, mit der du das die Unternehmensgründung vorbereitet hast, hast du jetzt auch sozusagen die nächsten Schritte vorbereitet für das zukünftige Wachstum oder das Wachstum beibehalten.
Ja.
Da wünsche ich natürlich viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ich hoffe, der Tee kommt auch. Im Moment sind die Lieferketten ein bisschen gestört, aber das ist jetzt nicht das Thema.
Bisschen ist cool, ganz schön gestört, aber auch das kriegt man hin, ja.
Ja, ja, und wünsche euch dabei viel Erfolg.
Vielen Dank. Danke und freuen uns mal für jeden, der uns mal besucht und hoffentlich ist das, was wir versuchen zu machen, im wahrsten Sinne dann auch eine Bereicherung für jeden.
Sehr schön.